ich habe euch für heute was richtig Gutes mitgebracht. Ich bin durch Weimar gefahren dieser Tage und es hängen ja jetzt überall die Plakate, zum einen für die Europawahl, aber auch für die Kommunalwahl. Und das sind nicht gerade wenige. Und als ich so durch Weimar gefahren bin mit dem Auto, da habe ich auf vielen Plakaten gelesen, Wetter für Weimar. Ich habe bestimmt 5 oder 6 oder vielleicht auch ein paar mehr Plakate gebraucht, bis ich gesehen habe, es heißt Weiter für Weimar. Und es ist der aktuelle OB-Kandidat, der quasi dafür wirbt, um eine weitere Amtszeit. Und ja, auch wenn ich jetzt so durch Weimar fahre und die Plakate sehe, dann sehe ich immer Wetter für Weimar, obwohl ich es ja jetzt besser weiß. Aber ich finde den Gedanken, dass wir ein eigenes Wetter für Weimar bekommen, auch irgendwie charmant. Ja, was sagt ihr zu Wahlplakaten dieser Tage? Es gibt ja einige spannende.
Ja, Erfurt hat auch einiges zu bieten. Also das ist ein unerschöpfliches Reservoir an Menschen, die man neu kennenlernen kann, die uns jetzt von den Laternenmasten entgegenlächeln oder entgegenschauen. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, also Erfurt ist ja auch unfassbar viele Plakate, auch ganz viele verschiedene. Ich habe ein bisschen den Eindruck, die Variante Grünstich hat dieses Jahr Konjunktur. Aber es gab ja auch noch eine lustige Geschichte mit Plakaten, wo jemand seinen Namen vergessen hat.
Sehr schön fand ich auch. Ich bin heute über den Stadtring gefahren, hat jetzt gar nichts mit dem Inhalt der Plakate zu tun, aber standen von einer Partei 3 quasi, zumindest optisch identische Plakate direkt hintereinander, 3 Großaufsteller. Also wo man auch sieht, wo ja relativ viel Geld investiert wird und relativ stark konzentriert an einem Punkt. Da kann man hoffen, dass an dem Hauseingang sich dann gelohnt hat.
Vielleicht ist es auch Tiefenpsychologie, dass das durch die Wiederholung, dass es dann quasi man gar nichts anderes mehr machen kann, als diese Person zu wählen.
Immerhin sprechen wir jetzt darüber, was wir gesehen haben. Also es scheint da irgendwie zu wirken. Ich finde vor allem auch spannend, wenn man so im ländlicheren Raum unterwegs ist und dann Wahlplakate sich auch noch mit Veranstaltungsplakaten abwechseln und wenn dann ein Wahlplakat einer eher konservativeren Partei direkt neben einem Werbeplakat für eine Veranstaltung der Sixpacks hängt, dann finde ich das schon irgendwie, das erfreut mich einfach und deswegen lieben wir Thüringen ja auch so. Aber weil wir beim Thema Wahlplakate sind, das ist ein guter Einstieg und eine gute Überleitung zu unserer heutigen Folge. Wir wollen nämlich über Listen sprechen und nicht nur irgendwelche Listen, sondern über Parteilisten und Wahllisten. Und dafür gibt's jetzt erstmal die Fußnote.
Die Fußnote. Warum gibt es eigentlich Landeslisten? Wenn man sich den Thüringer Landtag anschaut, dann muss man sich das so vorstellen, dass der aus 2 Teilen zusammengesetzt wird. Nämlich zum einen aus den direkt gewählten Abgeordneten aus den verschiedenen Wahlkreisen. Dafür gibt es die erste Stimme bei der Wahl. Und da stellen die Parteien jeweils Kandidaten auf. Und dort gewinnt eine Person und die hat dann auf jeden Fall einen Sitz im Landtag sicher. Und mit der zweiten Stimme wird die Partei gewählt. Und für diese Wahl stellen die Parteien Listen auf, in deren Reihenfolge dann die entsprechend Gewählten einziehen können. Das ist vor allen Dingen für kleinere Parteien wichtig, weil da die Chance am geringsten ist, dass sie ein Mandat direkt holen können, aber trotzdem 5, 6, 7% der Stimmen vielleicht erreichen und dann entsprechend doch auch Abgeordnete im Thüringer Landtag vertreten sein können.
Ich habe ganz, ganz frische Eindrücke von einer Listenaufstellung, nämlich von der Listenaufstellung bei den Linken. Die habe ich so ein bisschen über den Livestream verfolgt, weil ich es einfach auch spannend fand, zu sehen, wie das dort jetzt abläuft, weil man ja auch nochmal sehen muss, die Linke beim letzten Mal mit 31%, 29 Abgeordneten in den Thüringer Landtag eingezogen, momentan in den Umfragen so um die 16%. Wo schon klar ist, da ist ein gewisser Druck da. Zum einen, weil die Landesliste natürlich dadurch wesentlich kürzer zieht und zum anderen auch, weil natürlich die Wahrscheinlichkeit von Direktmandaten sinkt, wenn das Gesamtergebnis der Partei schlechter ist. Und ich muss aber sagen, dass ich insgesamt da den Eindruck habe, dass der Parteitag relativ ruhig und auch geschlossen da agiert hat. Zum einen, weil es verhältnismäßig wenig Gegenkandidaturen gab, erst ab Listenplatz 18. Das ist, wie gesagt, zumindest wenn man jetzt die 16% nimmt. Thüringen kann man immer ungefähr sagen, ein Prozentpunkt ist auch ein Listenplatz. Also zumindest, wenn man nicht viele Direktmandate holt, so im Groben.
Kannst du noch mal ganz kurz sagen, was Gegenkandidaturen bedeutet?
Es ist so, dass in der Regel es einen Vorschlag gibt, den der Landesvorstand oder ein Landesausschuss, auf jeden Fall ein Gremium der Partei macht und der auf dem Parteitag diskutiert wird. Und wenn jemand sagt, ich möchte aber auch auf Listenplatz 7 kandidieren, dann kandidiert man quasi gegen den Listenvorschlag, wird manchmal auch Kampfkandidatur genannt, aber das ist dann quasi so ein bisschen der Punkt, an dem es zu einer Auseinandersetzung kommt. Aber wie gesagt, die gab es erst ab Listenplatz 18. Das würde ich sagen, dass das schon auch ein Zeichen ist, dass es da eine relativ, Einmütigkeit zumindest erstmal über diesen Vorschlag gab. Und auch, weil die Ergebnisse der Einzelbewerber insgesamt bis auf wirklich wenige Ausreißer relativ gut sind. Also in der Regel deutlich über 80%. Und man da ja auch sagen muss, gerade ist Mainz eine sehr große Partei, wie gesagt, da ziehen trotzdem ja noch relativ viele Listenplätze, es dann in der Regel oft jemanden gibt, an dem man da auch nochmal eine gewisse Unzufriedenheit vielleicht ein bisschen konzentrierter ausgelassen wird, als das so generell der Fall ist, sondern genau, das da, wie gesagt, das hat mich überrascht. Hätte ich mit einem lebhafteren Parteitag gerechnet.
Ja, und man kann es ja auch bei den anderen Parteien sehen, dass das natürlich nicht keine Selbstverständlichkeit ist. Also bei der FDP, die, wo wir ja jetzt momentan nicht mal wissen, ob sie im nächsten Landtag vertreten sein wird, hat sich, kann man als erste Überraschung natürlich schon nochmal sagen, Thomas Kemmerich ist weiterhin auf Platz 1, obwohl es quasi gegen die klare Ansage der Bundes-FDP passiert ist, die gesagt haben, wenn Thomas Kemmerich euer Spitzenkandidat ist, dann werden wir euch keine Unterstützung im Wahlkampf gewähren. Trotzdem ist er mit einem passablen Ergebnis wieder gewählt worden und hat aber dann auf seinem Platz 2, auf seinem Listenvorschlag, gab es dann die erste Kampfkandidatur. Also das heißt, alle rechnen da jetzt mit nicht allzu vielen Plätzen, die es im nächsten Landtag geben wird. Und dann hat sich da die mir bisher völlig unbekannte Jenerin Petra Teufel durchgesetzt. Und das ist ja auch ein Zeichen davon, wie solche Dinge ablaufen können. Und bei der FDP, ich hatte das ja schon erklärt, als kleine Partei wird am Ende nur die Liste ziehen. Also wird am Ende nur die Frage stehen, wer, wie viel Prozent hat die Partei, wie viele Leute können darüber einziehen.
Ja, ein bisschen anders ist das ja bei der CDU, aber bevor wir uns über die Liste der CDU unterhalten, kommt erstmal der Insider.
Der Insider. Die Linke, die SPD und die Grünen stellen seit vielen Jahren paritätische Listen auf. Das heißt, dass dort zu gleichen Teilen Frauen und Männer vertreten sind, um am Ende eine höhere Repräsentanz von Frauen im Thüringer Landtag zu ermöglichen. 2019 hat der damalige CDU-Landesvorsitzende Mike Moring zum allerersten Mal eine paritätische Landesliste für die CDU vorgelegt. Das sieht diesmal schon wieder ein bisschen anders aus und liegt unter anderem vermutlich daran, dass dieses Mal die Landesliste bei der CDU tatsächlich zum Ziehen kommen könnte. Das war in den letzten Legislaturen anders.
Apropos Mike Moring, da fällt mir ein, das war schon ich muss sagen, ich war überrascht, dass er auf der Liste, auf der diesjährigen Landesliste der CDU überhaupt nicht mehr auftaucht. Das heißt, wenn er in den Landtag einziehen will, dann kann er das nur mit einem Direktmandat schaffen.
Genau, aber das hatten ja die Gremien der Partei vorher auch entsprechend beschlossen. Also die haben ja gesagt, okay, Mike Moring darf quasi die Partei nicht mehr repräsentieren, was jetzt der Landesvorstand so zwar nicht beschließen kann, aber natürlich ein politisches Signal ist, dass dann dem offensichtlich der Parteitag der CDU gefolgt ist.
Was lässt sich ansonsten zum Parteitag der CDU noch sagen? Also wir haben wieder ein paar mehr Männer auf der Liste, als das noch 2019 der Fall gewesen ist.
Und was, glaube ich, nochmal spannend ist, ist, liegt ja schon eine Weile zurück, die Listenaufstellung der CDU. Moring hat ja angekündigt, gegen Vogt zu kandidieren, hat dann auch gesprochen, aber in der Rede seine Gegenkandidatur zurückgezogen, was zu dem schon, Vogt hat ja auch ein Ergebnis über 90% gehabt, glaube ich, schon zu diesem starken Ergebnis beigetragen hat, weil er da auch nochmal zur Geschlossenheit aufgerufen hat und dazu jetzt gemeinsam in den Wahlkampf zu ziehen und gemeinsam tatsächlich auch alle mitzunehmen und natürlich aber gleichzeitig Moring auch nochmal eine erhebliche Öffentlichkeit gebracht hat, die er sonst möglicherweise nicht gehabt hätte und die er, das hast du ja gerade schon gesagt, auf jeden Fall braucht, weil er, wenn, dann direkt in den nächsten Landtag einziehen muss.
Und ich, weil ich da ja regional ein bisschen mehr partizipiere davon als ihr, wenn ich so die letzten Jahre mir anschaue, dann würde ich sagen, dass das nicht ganz ausgeschlossen ist, dass das funktionieren könnte.
Na, er ist ja auf jeden Fall jetzt auch direkt im Landtag gewählt. Also von daher, und die Male davor, ich weiß nicht, ob Mike Moring mal nicht direkt gewählt war. Ich glaube, er ist immer direkt gewählt.
Doch, bei der letzten Bundestagswahl.
Da hat es nicht geklappt.
Bei der letzten Bundestagswahl hatte er es versucht. Das war ja eigentlich seine Exit-Strategie in Richtung Bundestag, quasi sich hier aus der Thüringer Politik so ein Stück zu verabschieden. Das hat nicht geklappt. Und ich glaube schon, dass er da seine Chancen nicht so super einschätzt, also dass er da schon nervös ist, ob er da nochmal dabei ist. Und man verrät, glaube ich, nicht zu viel, dass es doch einige in der CDU gibt, die sich eher freuen würden, wenn er nicht wieder dabei wäre.
Ja, aber ich glaube, das ist auch was generell gerade gilt, ne? Dass diese Frage, welche Rolle die Liste spielt, eigentlich für alle Parteien viel relevanter nochmal, also für einige Parteien war das schon immer relevant, aber für einige wirklich nochmal relevanter geworden ist, einfach aufgrund der Situation, der fragilen Situation und der Verschiebung zwischen den großen und den kleinen Parteien insgesamt haben, genau.
Zum Glück haben wir, was Harmonie angeht, ein Gegenbeispiel.
Ja, bei den Grünen ist es tatsächlich sehr geräuschlos gelaufen, dieses Mal die Listenaufstellung. Das muss man ja sagen, dass man das so von den Grünen aus der Vergangenheit nicht unbedingt kennt. Also gab ja auch Zeiten, da saßen 6 Vertreterinnen und Vertreter der Grünen im Thüringer Landtag und es waren aus jedem Flügel 3 und sie haben es leider nicht geschafft, einen Fraktionsvorstand zu wählen, weil beide Seiten jeweils nur ihre Vertreter und Vertreterinnen gewählt haben. Und da muss ich sagen, dass ich diesmal da schon wirklich den Eindruck habe, dass die da sehr geschlossen gerade reingehen und diese Kämpfe, die miteinander intern geführt haben, tatsächlich zumindest zurückstellen im Moment, ne? Also wie lange so ein Frieden wirkt, kann man nie ganz genau sagen, aber dass es da gerade, glaube ich, wirklich den Willen auch gibt, gemeinsam in die Wahl zu ziehen. Und wenn man sich die Umfrageergebnisse der Thüringer Grünen anguckt, ist das natürlich auch keine schlechte Strategie zu sagen, wir versuchen es jetzt gemeinsam zu machen, damit wir es nochmal schaffen können.
Du hast uns dafür auch einen O-Ton eingesammelt, und zwar von der Spitzenkandidatin der Grünen, von Madeleine Henfling.
Also wir sind ja gerade auch mit Blick auf die Landtagswahl mitten im Prozess der Listenaufstellungen. Das ist immer ein aufregendes Prozedere. Bei den Grünen lief das ja dieses Mal relativ ruhig über den Tisch. Das war ja auch nicht immer so. Wie habt ihr das eigentlich hingekriegt?
Also genau, Listenaufstellungen sind super anstrengend, weil natürlich es da viele unterschiedliche Interessen gibt. Und ja, bei den Grünen ist das auch immer eigentlich sehr anstrengend gewesen. Ich glaube, warum haben wir das dieses Mal so gut hinbekommen? Einerseits, weil wir frühzeitig angefangen haben, drüber zu reden. Und weil alle die Möglichkeit hatten, auch vielleicht ein bisschen mit offeneren Karten zu spielen. Ne? Also bei uns sind ja auch viele ausgeschiedene Abgeordneten, die jetzt im Parlament sitzen. Und wir haben versucht, vertrauensvoll auch zum Beispiel mit den Flügeln innerhalb der Partei das auf den Tisch zu legen und da auch zu versuchen, frühzeitig eine Lösung zu finden, die nicht darin endet, dass man sich am Ende zerfleischt. Und sowas funktioniert nicht immer. Und das ist einfach so. Das hängt natürlich immer auch von den Akteurinnen selber ab. Also wie bereit ist man auch, zum Beispiel in seine eigenen Flügel rein zu kommunizieren, dass man schon auch den Anspruch der anderen sieht, einen Platz weiter vorne zu bekommen. Also wie bereit sind alle Beteiligten, auch Platz zu machen. Und das hat dieses Mal gut funktioniert, weil die Menschen, die das gemacht haben, großes Vertrauen ineinander hatten. Ich glaube, das ist eine der entscheidenden Faktoren, Vertrauen zu haben, dass das, was man vereinbart, dann am Ende auch funktioniert. Und dann lässt man sich natürlich auch eher auf solche Sachen ein.
Cool, danke dir. Was ich da nochmal sehr an ihrer Einschätzung nochmal wirklich relevant finde, ist zum einen die Aussage, dass es ein gewisses Vertrauen der Akteurinnen und Akteure auch innerhalb einer Partei braucht. Das ist jetzt für Außenstehende vielleicht, scheinen Parteien trotz aller Kämpfe, die es möglicherweise manchmal gibt, trotzdem relativ geschlossen. Sind sie aber nicht, sondern natürlich hat man verschiedene inhaltliche Interessen. Es gibt eine Konkurrenzsituation um bestimmte Funktionen innerhalb der Partei. Und sie sagt da schon nochmal, wie wichtig, wie gesagt, Vertrauen ist, aber auch wie wichtig es ist, dass beide Seiten, sagt sie jetzt nicht so explizit, aber dass beide Seiten tatsächlich auch einen Raum kriegen innerhalb der Partei und sich damit sichtbar und mitgenommen fühlen.
Ja, das ist spannend bei den Grünen zu sehen. Und wenn wir dann darauf schauen, wir wollen ja auch noch über die SPD reden, da müssen wir ja erleben, wie das ist, wenn das eben nicht mehr funktioniert.
Ja, wir haben uns die SPD zum Schluss aufgehoben, weil wir tatsächlich alle drei in ganz unterschiedlichen Funktionen an diesem Parteitag auch teilgenommen haben. Diana war eine Person, die auf der Liste stand und als Abgeordnete auch wieder in den Landtag einziehen soll, wenn es nach uns geht. Anja war als Delegierte, das heißt, sie war für ihren Kreisverband bzw. Ortsverein vor Ort und hat die Stimmkarte erhoben.
Und abgestimmt und gewählt, genau.
Und ich war einfach Gast. Ich habe einfach dem Ganzen beigewohnt und muss sagen, ich war ultra angespannt, bin auch immer noch ein bisschen, also das zehrt immer noch ein bisschen an mir und nicht deshalb, weil ich schon in der ersten Stunde alle meine Snacks aufgegessen habe, die ich mitgenommen hatte. Das war schon ein sehr eindrücklicher Parteitag, aber da kannst du, Diana, glaube ich, noch mehr dazu sagen.
Ja, ich würde sagen, dass schon mit der Listenaufstellung, also mit dem Listenvorschlag, der aus dem Landesvorstand kam, klar war, dass die, ich sag mal, eher linkere, stark programmatisch arbeitende Teil der Partei nicht abgebildet ist unter den ersten sicheren Listenplätzen. Und jetzt kann man natürlich immer sagen, gut, 10 bis 12, 13, 14, das zieht vielleicht alles noch. Aber natürlich geht es auch darum, wie stellt sich eine Partei auf und wie geht man in den Wahlkampf. Und wenn quasi unter den ersten 8 relativ klar ist, dass ein Teil der Partei gar nicht abgebildet ist, dann ist das schwierig. Und da haben wir über die inhaltliche Seite, müssen wir, glaube ich, heute nicht reden. Aber das macht schon deutlich, dass das nicht so gut gelungen ist und nach dem Parteitag sich das ja sogar noch mal verschlechtert hat.
Ja, und was man, glaube ich, auch nicht aus dem Blick verlieren sollte, ist natürlich die Frage, wie mit jemandem wie Heike Taubert umgegangen wurde, ne? Wo man sagt, diese Heike ist seit sehr vielen, vielen Jahren Aktivposten der Thüringer SPD und hat eine hohe Bekanntheit, hat in verschiedensten Ämtern und Funktionen gearbeitet und wirklich auch viel Lebenszeit in diese Partei investiert und wurde dann auf Listenvorschlag, auf Vorschlag des Landesvorstandes, auf Listenplatz 12 gesetzt. So, was, wo man sagen kann, wir haben es gerade gehört, natürlich kann es sein, dass sie da auch in den Landtag einzieht, aber man darf schon sagen, dass man so ungefähr der Meinung ist, man möchte nicht mehr mit ihr werben. So, weil auf Listenplatz 2 ist jemand, der mit dem man werben möchte. Listenplatz 1 bis 5 sind die Leute, mit denen man quasi in die Öffentlichkeit gehen will, mit denen man werben möchte. Und das war schon auch, wenn ich jetzt mal als Delegierte spreche, schon auch schockierend, das zu sehen. So einen Vorschlag zu machen, und es ist ja auch relativ wenig begründet worden, warum man das so macht, und das lässt, glaube ich, auch nichts Gutes ahnen, wie sozusagen, oder gibt kein gutes Bild über der Frage, wie man da so miteinander umgeht.
Ich muss sagen, also ich bin noch nicht so lange in der Partei aktiv, oder ich bin ja gar nicht aktiv, ich bin Mitglied wie ihr beide. Und ich glaube, das war auch der erste Listenparteitag, den ich so richtig intensiv verfolgt habe, wo ich zu Gast war, wo ich von Anfang bis Ende auch da geblieben bin. Das war vorher einfach, habe ich einfach nicht gemacht. Und ich muss sagen, ich fand, man hat sehr doll gespürt, dass es zwei Seiten gibt. Und ich weiß, damals, als ich angefangen habe, in der SPD-Fraktion zu arbeiten, wo ich ja jetzt nicht mehr arbeite, aber damals, als ich angefangen habe, da zu arbeiten, da hieß es, man habe die Gräben von früher geschlossen und man sei jetzt geeinter. Und ich habe das Gefühl, dass das jetzt nicht mehr so ist.
Das ist auf jeden Fall wieder anders, ja.
Ja, das ist natürlich immer eine temporäre Geschichte. Ne? Das ist ja mit es hängt immer von den handelnden Personen ab und auch von Entwicklungen. Aber man könnte auch immer sagen, genau, ganz grundsätzlich besteht immer die Möglichkeit, quasi eine Form der Zusammenarbeit zu finden oder sich eben zu entscheiden, das anders zu gestalten. Und gerade scheinen wir eher wieder in so einer Phase zu sein, wo die Grünen vor ein paar Jahren standen.
Gut, aber das zeigt ja auch, dass wir guter Hoffnung sind, dass das so, wie das bei den Grünen sich jetzt gewandelt hat, auch bei der SPD wieder so werden kann. Und damit noch der Hinweis, wir haben jetzt über eine Liste nicht gesprochen, oder eigentlich über zwei, aber über die eine wollen wir wirklich nicht sprechen und über die andere können wir noch nicht so viel sagen. Warum?
Na, das Bündnis Sahra Wagenknecht, also das BSW, hatte ja eigentlich angekündigt, auch im April die Listenaufstellung vorzunehmen und haben jetzt kurzfristig dann gesagt, okay, es wird doch erst Ende Mai, da könnten wir jetzt nur über die Spitzenkandidatur sprechen und das ist, alleine lohnt, glaube ich, noch nicht, weil das natürlich auch eine Partei sein wird, die sehr klar über die Liste in den Landtag einzieht. Das heißt, da hat die Liste auch eine hohe Bedeutung, muss man sich, glaube ich, dann separat nochmal anschauen.
Genau, absolut. Also die liegen jetzt bei über 10%. Das heißt, wir reden eigentlich über 10 Personen mindestens und bisher kennen wir eine.
Okay, dann werden wir da auf jeden Fall für euch dranbleiben. Und jetzt folgt wie immer an jedem Ende einer Folge Rosa mit den Schlagzeilen.
Die Schlagzeile, Verschnupft Edition. Hallo, aufgrund einer kleinen Erkältung werde ich mich heute etwas kürzer halten bei den Schlagzeilen. Ich habe mir mal wieder die Zeitungen der Region angeschaut und dabei zwei Schlagzeilen rausgesucht, die meine Aufmerksamkeit geweckt haben. Und zum Ende der Folge spanne ich mit beiden Artikeln einen Bogen zum Beginn der Folge, wo Bianca, Anja und Diana ja über Wahlplakate gesprochen haben. Um ein Wahlplakat geht es auch in einem Artikel der Thüringer Allgemeinen. Da heißt es, Höcke rät von der Wahl der AfD in Saalfeld-Rudolstadt ab. Ein parteiinterner Streit treibt neue Blüten auf einem Wahlplakat mit dem Landesvorsitzenden der Alternative für Deutschland. Aber was ist passiert? In dem Artikel von Thomas Spanier aus der Thüringer Allgemeinen geht es um ein Wahlplakat der AfD, das so gar nicht danach aussieht wie alle anderen Plakate. Dabei ist ein Wiedererkennungswert doch essentiell bei Wahlplakaten. In Saalfeld-Rudolstadt wirbt auf einem Plakat niemand Geringeres als Björn Höcke selbst, auch mit seinem Namen, dafür die Alternative in Saalfeld-Rudolstadt zu wählen und verweist auch auf dem Wahlplakat auf die Liste 8 und die Kreistagswahl. Der Autor des Artikels, Thomas Spanier, schreibt dazu leicht belustigt, beim geneigten Wähler, der sich wenigstens ein bisschen mit Wahlplakaten auskennt, dürfte das Plakat reichlich Fragen aufwerfen. Zum Beispiel, ob der Westimport mit Wohnsitz im Eisfeld jetzt den Kreis Saalfeld-Rudolstadt gezogen ist. Falls nicht, könnte er nämlich die von ihm zur Wahl des neuen Kreistags favorisierte Liste gar nicht wählen. Außerdem bedeutet die Wahlempfehlung nicht im Umkehrschluss, dass der Landeschef von der Wahl der eigenen Partei abrät, denn eine AfD-Liste gibt es auf dem Stimmzettel ebenso, dort wo die überall im Lande steht, als Liste 2. Grund für diese Verwirrung ist ein parteiinterner Streit, schreibt Thomas Spanier, den es schon seit dem letzten Herbst gibt, um den Alterspräsidenten des Landtags, Karl-Heinz Frosch, der dort sozusagen Spitzenkandidat ist. Und es zeigt einfach, wie auch zerstritten die AfD in Thüringen ist. Ich finde gerade den Schluss von Thomas Spanier in dem Artikel sehr gut. Um das selbst angerichtete Dilemma potenziellen AfD-Wählern komplett zu erklären, müsste die Jungpartei eigentlich Handzettel verteilen, wie sie sich in der Wahlkabine verhalten sollen. Denn neben der Kreistagswahl gibt es auch Stadt-, Gemeinde- und Bürgermeisterwahlen. Liste 2, Liste 8, wer ist die echte AfD und wer ist die falsche? Es wird noch einige Wahlplakate brauchen. Oder auch nicht. Und über ein Thema möchte ich auf jeden Fall hier in dieser Schlagzeilenrubrik auf jeden Fall sprechen. Es ist auch ein Artikel, also mehrere Artikel darüber erschienen, aber wir Thüringen Insider sind ja auch alle politisch selbst aktiv bei der SPD. Wir sind alles auch Genossinnen und deswegen hat uns der Angriff auf Matthias Ecke, Europakandidat der SPD in Dresden, also auch für komplett Sachsen, super, super schockiert und mitgenommen. Und ich fand es total gut, dass es so viel auch über Parteigrenzen hinweg in der Zivilgesellschaft Solidarität gab und es auch sofort zu Demos aufgerufen wurde und Politikerinnen eigentlich aller Couleur sich mit Matthias und allen Demokratinnen, die Wahlkampf machen, solidarisiert haben. Und ich finde, es gab einen sehr guten Artikel bei Zeit Online von Martin Machowitz, der ja viel über auch Politik in Ostdeutschland geschrieben hat. Und das möchte ich kurz nochmal zusammenfassen. Ich bin mir aber sicher, dass wir über den Fall Matthias Ecke und was das auch für Menschen bedeutet, die sich vielleicht auch in ländlichen Strukturen vielleicht organisieren oder in Orten organisieren, wo Rechte die Mehrheit haben, wie das ja auch in Thüringen in verschiedenen Regionen so ist, dass wir darüber auch im Podcast nochmal sprechen werden. Ich möchte euch aber in dieser Woche auf jeden Fall den Artikel von Martin Machowitz ans Herz legen. Die Schlagzeile des Artikels, ein Kommentar von Martin Machowitz, erschien am 5. Mai in der Zeit. Wenn es ihn trifft, kann es jeden treffen. Der Angriff auf Matthias Ecke sendet eine Botschaft aus, es gibt keine Grenzen mehr. Dem muss sich jeder entgegenstellen, der noch bei Sinnen ist. Und was mich sehr berührt hat in diesem Kommentar, dass Martin Machowitz zum einen Matthias Ecke auch als Politiker beschreibt und sagt, wenn es ihn trifft, dann kann es alle treffen, dass Matthias Ecke als Politiker nicht diese Person ist, die vielleicht oftmals gezeichnet wird, ne, die Faulen, die da oben weit weg abgehoben, sondern er schreibt, Matthias Ecke ist nichts von dem, was man Politikern, wenn man es schlecht mit ihnen meinen würde, vorwerfen könnte. Er ist kein übereitelter Karrierist, er ist keiner, der kein Leben außerhalb der Politik hätte. Er ist mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit nicht korrupt und nicht schlecht und in seinen Reden steckt nichts, das Menschen sonderlich erzürnen können sollte. Im Gegenteil, Matthias Ecke ist ein freundlicher, zugänglicher, fast unauffälliger Mensch. Und das hat mich sehr berührt, weil, also ich bin auch selber Sozialdemokratin, okay, aber mir geht es auch einfach darum, dass es ja auch zeigt, wie verrohrt die Debatte ist, wie aufgeheizt die Stimmung ist. Und ich glaube auch, wir Thüringen-Insider, wir haben alle schon mal Plakate gehangen, wir kennen diese Situation. Und ich finde es einfach, es hat nochmal vor Augen geführt, in welchem Zustand unsere Demokratie ist, dass sozusagen Demokratinnen, die sich für eine offene und freie Gesellschaft einsetzen, für ein Europa angegriffen werden, auf offener Straße und krankenhausreif geprügelt werden. Das ist einfach irre. Und Martin Machowitz schließt seinen Kommentar mit den Worten, es gibt keine Grenzen mehr. Wer sich für diese Demokratie einsetzt, vom Politiker bis zum engagierten Unternehmer, soll jetzt offenbar im Hinterkopf haben, dass dieses Engagement gefährlich ist. Und ja, jedes Mal verlinke ich euch die zwei Artikel in den Shownotes und freue mich natürlich, wenn ihr vielleicht auch Empfehlungen habt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an thuringen.insider@gmail.com. Und ja, bis zum nächsten Mal, dann hoffentlich mit weniger belegter Stimme.